Nee, ich meine die Lobpreis. Da kann man spüren, dass ihr geübt habt. Die meisten von euch werden das nicht mitkriegen, aber ich kriege das immer den Donnerstag. Dann wird geübt, weil dann muss Sabine schnell weg. Und das ist immer natürlich mit Stress verbunden, wenn man irgendwo rechtzeitig sein muss. Ne? Und dann wird geübt, aber das hat ein sehr gutes Resultat hervorgebracht. Ihr habt das wirklich sehr schön gemacht. Ich habe das selbst gehört und das sagt schon was. Ne? Es gibt unterschiedliche Begabungen. Meine ist nicht die musikalische in jedem Fall. Aber es ist gut, wenn man dann Hilfe hat. Ne? Bei das letzte Lied, Sabine kann sehr gut texten, dann höre ich gleich mit ihr mit und dann kann ich auch mitsingen. Dann hängt man sich an einen ran, der das besser kann. Und das ist im Leben auch wichtig, dass man immer wieder Leute kennenlernt und wo man was von lernen kann. Ja? Und ich glaube, das ist auch in unserer Beziehung mit Gott so, dass Gnade, und das haben wir gesungen, das ist ganz einfach unverdient. Du kannst nichts dich anstrengen, dass Gott dich mehr liebt oder dich besser findet oder was dann auch. Aber wenn wir das dann bekommen, sind wir vor Gott auch ein Gegenüber und es ist auch die Frage, was tun wir mit das, was wir bekommen. Ne? Und das ist dann vielleicht auch so mit der Musik, dass ich dann sage, okay, ich hänge mich an einen ran, ne, der es gut kann und der kann was von lernen. Und Gott will uns auch gerne helfen, im Leben so zu leben, wie er das gemeint hat. Ich möchte mit uns zusammen ein Vers aus dem Thessalonikerbrief lesen. Der Thessalonikerbrief, das steht in der Bibel. Die Bibel ist ein dickes Buch. Eigentlich ein erstaunliches Buch, es ist wohl das meist, wie sagt man das, gedrückte Buch auf die ganze Erde. Das ist entstanden über einen Zeitraum von ungefähr 1200 Jahren. 60 unterschiedliche Leute haben sich beteiligt an den Inhalt, sehr unterschiedliche Leute. Und da sind schon erstaunliche Dinge drin zu lesen. Vom Anfang, dass Gott uns geschaffen hat. Und das ist eigentlich sehr schön. Wir sind kein Zufallsprodukt, sondern du und ich, wir sind ein Gedanke Gottes. Und wir sind Originale, von der gibt es kein Doppelte. Vielleicht sagt es mal gut so, ja? Aber das ist doch etwas Herrliches, dass wir kein Einheitswurst sind. Und auch als Christen dürfen wir sehr unterschiedlich sein. Wir haben ein Fundament und dass Gott für uns Mensch geworden ist und dass der Jesus für uns in diese Welt gekommen ist. Und selbst das kann man mit unterschiedlichen Bildern erfüllen. Ich habe vor nicht so lange mit einem geredet und der hat mit Religion nichts am Hut gehabt. Paulus sagt auch schon, der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Aber irgendwie hatte ich den Eindruck, dass er trotzdem wohl irgendwie, der war auch schon alt und wusste auch das Ende, das dauert nicht mehr lange. Und dann habe ich ihm gesagt, Jesus ist der wichtigste Mensch gewesen, der je auf dieser Erde rumlief. Und das konnte er was. Ja? Der war schon als junger Mann ausgedreht aus der Kirche, hör mal auf mit dem ganzen Theater. Aber dass Gott Mensch geworden ist, und ich habe ihm gesagt, das habe ich glaube ich noch nie so eher zu jemandem so gesagt, weil das hört sich so weit entfernt, aber Jesus war tatsächlich der wichtigste Mensch, der je auf dieser Erde rumlief. Ja? Weil Gott ist Mensch geworden. Und durch ihn können wir Gott kennenlernen. Er hat radikale Dinge gesagt. Er hat gesagt, wer mich sieht, der sieht Gott. Das sagen, entweder bist du völlig ausgeflippt nach 10 Liter Schnaps oder es ist die Wahrheit. Das kann nur dazwischen, liegt eigentlich nicht. Es ist wahr oder es ist ein Riesenlügen. Stimmt's oder stimmt's? Ja? Weil wenn es die Wahrheit ist, ein bisschen Lügen ist schon keine Wahrheit mehr. Und dann hatten wir ein sehr gutes Gespräch und hat sich am Ende des Gesprächs auch Danke gesagt. Und im Prinzip ist es so, und das macht es, denke ich, für uns auch manchmal ein bisschen schwierig, dass wir nur mit unserer eigenen Gedanke über Gott irgendwie ziemlich schnell an unsere Grenze kommen. Denn wenn es Gott gibt, ist er jedenfalls größer als unsere Gedanke. Und auch die Wissenschaft sagt, man kann Gott in dem Sinne nie beweisen. Man kann nicht beweisen, dass es ihn gibt und man kann nicht beweisen, dass es ihn nicht gibt. Aber es gibt gewaltig viel Indizien, dass es ihn gibt. Ja? Und das sagt dann auch etwas über das aus, wer wir sind. Wenn es einen Schöpfer gibt, hat er auch ein bisschen Ahnung über uns. Ja? Ich stelle mir das so vor, wenn du ein Auto hast, eine Mercedes, nehmen wir gleich, ich will den deutschen Seele ein bisschen streicheln, ein Mercedes, Und der Hersteller von Mercedes weiß am besten, wieso Mercedes ineinander steckt. Stimmt's? Ja? Dann kannst du sagen, der sieht mir nicht gut aus, aber wenn du mit deinem Mercedes an der Straße ranstehst, dann tut sie mir, einer hält an und der kommt im Anzug mit Krawatte raus, aber du weißt nicht, das ist nun gerade der Herr Mercedes, ich weiß nicht, ob es den überhaupt gibt, aber der sagt, das und das ist es ja, dann kannst du sagen, hör mal, das gefällt mir irgendwie nicht oder ich vertraue das nicht ganz, wie er aussieht, aber wenn er Ahnung hat, ein Herr Mercedes ist, dann weiß er es. Und so ist es mit Gott zum Teil auch so. Wir können Gott nicht einpacken irgendwie in unsere Gedanken. Aber er zeigt sich darin, dass er Mensch wird. Und er zeigt sich darin, dass er an ein Kreuz gegangen ist. Und das, was uns am meisten Angst bringt, den Tod auf sich genommen hat und den Weg zu Gott frei gemacht hat. Und in der 1. Thessaloniker schreibt der Paulus. Paulus war ein schlauer Kerl, er war ein Pharisäer. Er war ein Gesetzesmann. So, er hat sehr stark darin gelebt, eine Beziehung zu haben, mit Gott durch Gesetze zu halten. Und dann hat er eine Begegnung mit Jesus und hat verstanden, dass die Heiligkeit Gottes so groß ist, dass man die gar nicht mit Gesetze oder durch Gesetze erfüllen kann. Und dass er auch ein Mensch ist, der Vergebung braucht. Und in dieser Begegnung mit Jesus verändert sein Leben. Und später kommt er zu dem Entschluss, dass all diese Gesetze halten, dass das letztendlich nichts bringt, sondern dass Jesus Christus dafür gesorgt hat, dass wir ein neues Leben führen können und von aus dieser Beziehung mit Gott heraus leben und dass das dann auch ein heiliges Leben ist, aber das nicht gründet auf Gesetze, sondern auf eine Beziehung. Und in diesem Vers 1. Thessaloniker 5, Vers 23, da schreibt er über Gott, ja, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre eure Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. So, dieser Mann, der steht auch fest und sagt nach diesem Vers auch, Gott wird das auch tun. Dass Gott etwas an uns tun will, es ist wie ein Zuspruch, es ist wie ein Wunsch, aber auch eine Feststellung, dass Gott, und Gott ist ein Gott des Friedens. Das ist erstmal irgendwie, Frieden ist Mangelware. Ich glaube, wenn ich damit handeln könnte, würde ich gleich meine Arbeit aufgeben, würde mit Frieden handeln. Ja, würde mit Ehepaaren reden, dass sie Frieden kriegen, in Familien, dass sie Frieden kriegen, dann würde man ein guter Euro verdienen, weil da gibt es so viele Probleme. Ja, ich würde gleich nach in der Ukraine da gehen und mit den beiden reden und Frieden verteilen und alles wäre wieder gut. Was ein mächtiges Geschäft. Weil Friede eigentlich der Ursprung dieses Wortes ist wie eine Ordnung, wo alles seine Ordnung hat. Ja? Und dadurch, weil alles seine Ordnung hat, ist er ein Zustand von Friede. Jeder kennt seinen Platz, jeder kennt seinen Wert, jeder kennt seine Funktion. Ja? Und dadurch ist Friede. Und so ist Gott. Gott schafft Frieden. Und das stellt er hier fest. Und dann sagt er, dieser Gott, der heilige euch durch und durch, so ganz tief von drinnen und bewahre euren Geist, Seele und Leib. So, das heißt, Gott, das Heilige ist eigentlich, es wird von Gott berührt. Heilig ist abgesondert, es wird von Gott berührt. Wenn du etwas in dein Leben hast und du schenkst es Gott und sagst, Herr, du siehst das hier. Ich bitte, dass du mir da hilfst. Dann berührt er das, er redet zu dir und er heiligt dich. So, einmal ist Heiligsein ein Geschenk, ein Abgesondertsein für Gott. Ja, ich liebe das immer. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich nicht immer wie ein Heiliger handle. Aber ich bin ein Heiliger. Warum? Das ist ein Geschenk. Wir haben das gesungen, dass die Gnade, ich kann da nichts für tun. Und die Bibel lehrt uns das, auch wenn wir es fühlen oder nicht. Aber darum ist der Herr Jesus auch gekommen. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zu Gott, denn durch mich. So nicht durch eine Kirchentür, nicht durch Anstrengungen oder was dann auch, sondern durch, was Jesus Christus getan hat. Und dass er uns eine Beziehung mit Gott schenkt. Und mit, dass wir darauf eingehen und sagen, Jesus, ich möchte gerne diese Beziehung mit Gott haben. Ich bete, dass du mich mit Gott versöhnst, dass du alles, was mich trennt, von Gott wegnimmst. Und dass du mich dahin führst, dass ich ein Kind Gottes sein kann, dass ich Gott als Vater habe. Und der tut er dann und dann werden wir geheiligt, dann werden wir abgesondert, dann sind wir Heilige. Ist das schön? Amen. Und ein Heiliger hat nichts mit langweilig zu tun und Lebens abweisende Dinge, sondern eine Heilige kann ein Bier genießen, aber nur bis in dem Maße, dass er nicht süchtig ist oder unordentlich ist. Ein Heiliger kann auch sehr unterschiedlich heilig sein. Wir verstehen das manchmal nicht, wie der andere heilig ist und so weiter, aber es hat immer damit zu tun, dass es von Gott berührt ist. Und hier sagt er, dass das dieses durch und durch, dass er euch heilige, und dann redet von Geist samt Seele und Leib. Und nun mache ich es vielleicht ein bisschen technisch, aber Gott weiß, wie wir ineinander stecken. Und die Bibel sagt uns, dass unserem Geist ist eigentlich die Fähigkeit, mit Gott Kontakt aufzunehmen. Das ist die Dinge, die wir nicht sehen. Und wir sehen, dass der Mensch mit seinem Geist unterschiedliche Dinge macht. Überall, wo man in die Welt kommt, glauben Leute etwas. Ja? Der Hindu hat 320 Millionen Götter, betet selbst Ratten an. Und Rattentempel, wenn du das mal gesehen hast, ist schrecklich. Ja? Aber der Moslem betet fünfmal in Richtung Mekka. Und der fromme Christ, der strengt sich vielleicht an, in welche Richtung. Aber das hat was mit geistlich zu tun, mit dem Bewusstsein. Da ist etwas mehr als das, was ich sehe. Und das Leben ist mehr. Und das ist, was im geistlichen Bereich abgeht. Aber die Bibel, die lehrt uns, dass der Mensch durch die Trennung von Gott, durch die Sünde, sein Geist eigentlich gestorben ist. Und der Herr Jesus hat gesagt, der Geist muss wieder lebendig gemacht werden. Johannes 3 redete mit dem Mann und erzählt ihm, dass der Mensch von Neuem geboren werden muss. Dass der Geist lebendig gemacht werden muss. Und dass das Gott dass das geben kann. Und dann kennen wir diesen ganz bekannte Vers. Was steht in Johannes 3, Vers 16? Hier vorne sitzen jedenfalls fromme Leute. Johannes 3, Vers 16, dass Gott die Welt so geliebt hat. Die Liebe Gottes ist erstaunlich. Ich bin über 60, ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich bete Gott immer wieder dafür, dass ich das besser verstehe, weil diese Liebe ist unbegreiflich groß. Und das Schöne ist, man darf das immer mehr erfassen und immer mehr aufatmen. Es ist so schön, ein geliebter Mensch zu sein, mit seinem Mangel. Und dass Gott seinen Geist nicht auf perfekte Leute, sondern die Bibel sagt, auf Fleisch gibt. Das ist ein herrliches Geschenk. Und dann, durch dass Gott uns so geliebt hat, dass es seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, sich ihm anvertraut, nicht in diese Trennung von Gott bleibt und in dieses Leben, in die Ewigkeit von Gott getrennt ist, sondern das Leben mit Gott hat. Und das ist ein herrliches Geschenk. Und das ist, dann wird man von Neuem geboren. Dann wird der Geist lebendig. Ich weiß noch sehr gut, als junger Mann, und ich hatte eine sehr schöne Jugend. Ich hatte liebe Eltern, eine gute Familie. Ich hatte eine herrliche Umgebung. Ich konnte nur die Schule, das war eine Katastrophe. Aber aber trotzdem fühlte ich, etwas fehlt mir in meinem Leben. Ich konnte das nicht unter Worte bringen. Aber es fehlt etwas. Ich hatte eine Sehnsucht in mir und ich konnte nicht, ich hatte eine glückliche Zeit. Ich habe viel Spaß gehabt, bin mit 15 schon Auto gefahren, ich hatte gute Freunde und hatte einen Crossmotor, wo manchem verträumte, wir wohnten abgelegen und das war sehr schön. Und trotzdem, ich weiß noch gut, ich war vielleicht 16, 17, ich stand so unter einem Baum, bin im Wald groß geworden und dann habe ich so gestanden und gedacht, irgendwie habe ich eine Sehnsucht in mir. Ich habe sehr wenig über mich selbst nachgedacht. Aber da spürte ich, habe irgendwie so eine Sehnsucht in mir. Das gebe ich nun Worte, aber das habe ich mir damals nicht gedacht. Aber irgendwie ist das. Und dann habe ich das Evangelium mal über das Fernsehen gehört und das hat mich richtig bewegt. Und seitdem habe ich auch immer geglaubt an Gott. So, ich habe gestohlen, aber ich hatte mal ein Stück Dammwild aus dem Gehege geschossen, bumm, mitgenommen, aber fertig gemacht, aber vor das Essen würde ich noch gebetet. Ja? So. Und ich war 17 und dann saß ich bei 15-Jährigen in der Klasse, weil ich hatte schon 2 Jahre doppelt getan, ein Drohbrief, dass wenn ich noch einmal sitzen bleiben würde, sie mich von der Schule entfernen würde oder wenn meine Leistung nicht besser ist. Und da fragt der Religionslehrer, Er war ein Pfarrer, ein reformierter Pfarrer, evangelischer Pfarrer, der hat gefragt, wer betet? Und da saßen, die kannte mich natürlich alles, war berüchtigt wie ein bunter Hund. Das wollte ich gar nicht, aber das war ganz das Resultat von meiner Rebellion oder Freiheitsdrang. Und dann hat er gefragt, betet. Ich habe dann die Hand hochgestreckt, ich bete. Und waren noch ein paar andere. Wer betet abends? Dann war ich der Einzige. Ja. Ich war der Einzige, der auch abends gebetet hat. Ja. Und dann hat der Religionslehrer mir gesagt, das ist sehr gut, Roland. Ja. Das ist sehr gut. Aber der hat mir nicht erzählt, dass ich mein Leben Jesus anvertrauen kann. Ich hatte diese Sehnsucht irgendwie. Und ich kann sagen, ich hatte eine glückliche Jugend. Aber es fehlte mir etwas. Und wenn es hier sagt, den Geist... Und der Jesus hat auf einer anderen Stelle hat dem Menschen gesagt, was würde der Mensch gewinnen, wenn er die ganze Welt besitzen würde? So eigentlich, dann hast du alles, ne? Wenn du die ganze Welt, dann hast du das, was uns, diese drei Dinge, die uns, denke ich, alle sehr gefallen, Reichtum, ja, Macht, du kannst bestimmen, wo es entlang geht, ja, und Anerkennung. Wenn du die ganze Welt besitzen willst, dann hast du eigentlich das vom Streben her, ja, was uns alle gefällt. Mir gefällt das. So reich zu sein, dass ich gar nicht mehr sage, ist doch schön. Ja? Und Anerkennung zu haben, ist doch schön. Und sagen zu können, wo es entlang geht, ist doch viel schöner, dass du jemand sagen kannst, was ich machen muss, als dass der sagt, was du machen musst. Ja, ich hatte vor kurzem noch bei der Arbeit, hatte ich einen kleinen Meinungsunterschied mit dem Auftraggeber. Und dann sagt er, ja, weil ich es sage. Ja, okay. Du sagst, kannst es haben, wie es willst. Ich muss mein Geld verdienen. Aber es ist nicht schön. Aber trotzdem sagt der Jesus, wenn du das alles hast, aber deine Seele hat einen Mangel, hat einen Verlust, dann bist du ein armer Mensch. Und das ist das Erstaunliche, das Tiefste, was in unserem Leben, das Wertvollste, ist das, was Gott uns geben kann, eine Beziehung mit ihm. Und die selbst in die ärmste und schlimmste Situation einem halten können und einem da ist. Ich war für 2 Jahre schlimm krank und ich habe wirklich gelitten. Wenn es hier über die Seele ist auch ein besonderer, wenn es hier sagt Geist, Seele. Ich habe meine Seele auch stark gelitten, meine Nerven. Ich hatte eine Borreliose in meinem Hirn. Darum sagst du vielleicht, aha, das erklärt, warum der so redet. Ja, aber ich bin wieder ziemlich fit geworden. So. Ja, aber meine Nerven wurden zwar angetastet und ich habe wirklich gelitten, auch psychisch und körperlich und so weiter. Aber mitten darin habe ich einen gewaltigen Schatz entdeckt. Ich habe gespürt, Gott trägt mich. Wie wunderbar ist es, dass ich einen lebendigen Geist habe, der doch auf eine bestimmte Art unabhängig ist von diesem Geist und dieser Seele, die so diese Spannung und dieses Leiden. Ja, und da Mitte ist ein herrliches Geschenk, eine Beziehung mit Gott. Das ist eine geistliche, materiell unabhängige Sache, die letztendlich über allem steht. Ich habe keine Angst mehr vorm Sterben, denn ich weiß, Gott trägt mich. Er hält mich. Und darum ist es so wunderbar, wenn es hier sagt, wenn wir gezeigt werden, dass wir einen Geist haben, dass wir eine Seele haben und dass wir einen Leib haben. Und dass Gott an alle drei interessiert ist. Den Geist will er lebendig machen durch den Herrn Jesus und zu unserem Geist sprechen und uns lehren und uns helfen, wenn er uns heiligt, heißt, dass er zu uns redet. Das sind ganz einfache Dinge. Wenn er in einer Beziehung steht zu einem Menschen und du regst dich auf. Wer von euch regt sich mal auf? Es gibt ein paar, die das nicht machen. Gratuliere. Aber ich kann mich aufregen. Und dann weiß ich, da bahnt sich etwas an, dass ich auch so reagieren könnte, dass die Sache nicht deeskaliert, sondern eskaliert. Dass sie schlimmer wird. Und der Heilige Geist, der will uns helfen, dass wir auf Gottes Art mit Dingen umgehen. Und dann kommt auf einmal ein Bibelvers und hör mal, ein Knecht des Herrn ist nicht streitsüchtig. Okay, Roland, mal ein bisschen runterdrehen. Ja? So, er hilft uns. Gott heiligt uns und er hilft uns. In Beziehungen, in Ehe, mit den Kindern, weiß ich was. Natürlich sind wir immer Lernende, aber er will uns helfen. Wenn es hier heißt, dass Gott uns durch und durch bewahre und uns heilige, Geist, Seele und Leib, dann heißt es, dass er uns in all diese Bereiche helfen will, uns berührt. Ist das nicht schön? Und ich glaube, ganz wichtig ist es, dass wenn wir Schwierigkeiten haben, sie ganz zu Gott bringen. Sagen, Herr, bitte helfe du mir. Ja. Ich habe die Sache noch nicht zu Ende erzählt, wo ich dann Kurz vor, dass ich 22 wurde, habe ich das Evangelium wieder gehört und verstanden, Gott wartet auf eine Reaktion. Er wartet darauf, dass ich dann auch zu ihm sage, ja, komme du bitte in mein Herz, ich möchte diese Beziehung mit dir haben. Und dann habe ich Jesus darum gebeten, mich mit Gott zu versöhnen. Das hat mein Leben von innen aus verändert, dass auch meine Freunde ihm gesagt haben, Roland, es ist mit dir los. So kennen wir dich doch gar nicht. Wir sind die ganze Nacht unterwegs gewesen und nun gehst du und sagst, trink noch eine Tasse Kaffee und du gehst im Gottesdienst. Das war doch schon besonders, weil von innen aus verändert wurde. Ich hatte ein Leben gedacht, und es ist nun eine dicke 40 Jahre her und ich bin so dankbar, dass das wunderbare Geschenk, dass Gott mir das gegeben hat, eine Beziehung mit ihm und dass ich geistlich lebendig sein darf. Und wenn es hier von der Seele spricht, die Seele ist das Ich-Bewusstsein, dass man sich selbst wahrnimmt, dass man denkt, dass man Entscheidungen trifft, dass man Gefühle hat und so weiter. Und die Seele ist manchmal wie ein, ich glaube, das ist auch so in der Bibel, wie ein See. Oder es ist, aber jedenfalls, die Bibel sagt, dass die Seele ist ein tückisches Ding. Die kann man so links oder rechts, ja. Und da gibt es eine ganze Spannbreite von Depressionen bis tiefe Traurigkeit, bis völlige Begeisterung und alles. Und die können sich auch sehr schnell wechseln, ja. Wer von euch kennt das? Man fühlt sich richtig gut und geistlich und man redet auch, sag mal, wenn man ein frommer Christ ist mit Gott und dankt für alles. Du kommst da draußen ein, kommt dir auf den falschen Fuß, du hörst was und gleich boop, ja, bist du und musst aufpassen, dass du nicht völlig in die andere Richtung. Die Seele ist wirklich eine, der Führung braucht, der Hilfe braucht, der einen Lehrer braucht. Und der Jesus hat gesagt, ja, lerne von mir, denn ich bin von Herzen sanftmütig und demütig. Und so werdet ihr Ruhe finden vor eurer Seele. Und das ist wirklich wahr. Wenn so Ängste uns packen wollen, Krankheit, Schwierigkeiten, finanzielle Dinge, dann kommt es auf sie zu und die Seele wird so, ja, will sich vielleicht selbst retten. Da steht was Herrliches in den Sprüchen. Herr, lass mich nicht so reich sein, dass ich stolz bin, aber auch nicht so arm, dass ich stehlen muss. Ja? So, da ist auch schon eine realistische Spanne in einer guten Versorgung. Aber wenn wir dann Angst haben, dass in unserer Seele so ist, wie schön es ist, dass Gott uns helfen will. Und ich spüre, dass Gott in meinem Leben so oft sagt, Roland, hab keine Angst. Hab keine Angst. Ich glaube, wir alle haben sehr viel mit Angst zu tun. Auf die unterschiedliche, wir entdecken das vielleicht gar nicht so, aber Angst, wie die Zukunft sein wird, Angst vor der Sicherheit, Angst vor unserem Körper, Angst, 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 Angst. Weißt du, was der meistgenannte Gebot ist in der Bibel? Fürchte dich nicht. Und weißt du was? Wir fürchten uns so viel. Das auf dem Hintergrund hängt das immer. Aber wie schön ist es, dass wir geistliche Menschen sein dürfen und dass wir solche sind, wo unsere Seele auch sich führen lässt, lehren lässt. Ja, im Psalm 42, da steht, ich lese das vielleicht mal kurz vor, ich habe gar nicht gesehen, aber ich werde bald aufhören, nicht, dass sie allzu viel einschlafen, weil dann das eben gucken. Wer von euch hat Psalm 42 schon gefunden? Der kann dann gleich, ja gut, dann liest du doch vielleicht die ersten 5 Verse laut vor. Oh, Verzeihung. Verzeihung. Das habe ich irgendwie falsch, weil ich habe den Vers im Kopf, aber nicht, weil er heißt es, was betrübst du dich in mir, meine Seele? Und vergib, Vers 6. Ach ja, genau, Verzeihung. Ich nehme das ganz auf mir, dann lese ich selbst, aber du hast das. So, das ist Vers 6 und dann sagt er, und das ist ein Vers, der eigentlich auch das Verlangen nach Gott ausdrückt, aber was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? So, er redet mit seiner eigenen Seele. Manchmal ist es schon gar nicht verkehrt, zur Seele mal was zu sagen, wie Gott die Lage sieht. Ja, Weil die Seele nimmt all die Impulse, links, rechts und so weiter. Oh, die Seele, der will auch sehr schnell sich verselbstständigen. Und ja, weil da denken wir, da fühlen wir so. Und sagt, nee, stopp, stopp, du fängst schon an, dich Angst zu machen. Aber die Wahrheit ist, Gott sorgt für dich. Und so, er redet hier mit seiner Seele. Und das ist mehr oder weniger ein Selbstgespräch, das dann aber nicht gleich auf Altersschwäche hinweist, sondern was auch manchmal sehr gut ist. Die Realität widerspricht, was sich in uns uns bewegt. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Angesicht Hilfe und mein Gott ist. Und gut, ja. So, er redet mit seiner Seele. Und ich denke, das ist gut, wenn wir unserer Seele manchmal die Sache erzählen, wie Gott die Lage sieht, wie es durch ihn ist. Und das gibt uns Weisung. Und das hilft uns, nicht von alles hin und her gerissen zu werden. So, ich muss mal eben sehen. So, dann haben wir hier. So, und bewahre eure Geist samt Seele und Leib. Gott ist auch in unserem Leib interessiert. Und vor kurzem sagte jemand mal, dann ist die Lack ab, wenn man älter wird. Aber das ist auch so. Dann spürt man schon, dass die Lack ein bisschen abgeht. Dann tut es hier mal weh, dann tut es da mal weh. Aber schön ist, dass Gott auch an unserem Leib interessiert ist und dass wir unsere Nöte vor unserem Leib auch bei ihm bringen können. Und ich selbst verstehe diesen Text, wenn es heißt unversehrt so, nicht, dass wir keine Probleme mit unserem Körper haben. Die Bibel lehrt auch eindeutig, da brauchst du keine Bibel vor, das kannst du so sehen, dass das Leben endlich ist. Ich glaube, man fängt schon zu Eltern ab 22 oder so. Ja? So, ich bin schon 40 Jahre dabei, älter zu werden. Und die meisten von uns auch werden auch schon älter. Und irgendwann ist vorbei. Aber es ist ein Geschenk Gottes, wo wir Verantwortung vertragen und wo wir auch unserem Leib wissen dürfen, dass er auch da vor uns sorgt. Ist unsere Zeit gekommen, dann dürfen wir wissen, dass Gott uns einen neuen Leib und einen neuen Leib schenkt. Gut, ja. Ich glaube, ich bete noch mal ein Gebet. Und dann, Vater im Himmel, danke für deine Liebe. Danke, dass du so in allen Bereichen unseres Lebens interessiert bist, dass du uns siehst und nicht sagst, sieh mal, wie du zurechtkommst, sondern dass du Wohnung in uns gemacht hast und dass du unserem Geist, Herr Jesus, wenn wir zu dir kommen, uns Leben dir anvertrauen, dass du ihn lebendig machst, dass du uns dadurch auch leiten willst, dass wir eine echte Beziehung mit dir leben dürfen, dass du unsere Seele hilfst und berührst, dass der auch dass wir wirklich von dir da auch gelehrt sind und geholfen werden. Du kennst unsere Schwäche, du siehst, wo wir Auseinandersetzungen haben, wo unsere Seele manchmal verletzt ist, schwach ist, Herr, wo wir Ängste haben. Ich danke, dass du uns da berührst, Herr, und dass du uns hilfst und dass wir es dir immer wieder hinhalten dürfen, Vater. Und ich danke, Herr, auch um Erbarmen über unserem Leib, dass du uns auch da Gnade schenkst. Herr, dass wir Hilfe und Heilung erleben, aber auch wissen, dass dieses vorbeigeht und dass du für uns auch ein wunderbares neuer Leib bereitet hast, Herr. Ich danke, dass wir mit dir leben dürfen. Danke, Herr Jesus, dass du das ermöglicht hast. Danke für deine Gegenwart, danke für deine Hilfe. Danke, Herr. Du bist ein wunderbarer Gott und Herr. In Jesu Namen. Amen.